Schönen guten Morgen. Ich freue mich. Heute am ersten Advent darf ich bei Ihnen sein, dieses Mal als Mitarbeiter von Open Doors, eine der vielen guten Organisationen, die der verfolgten Kirche unterstützen. In den 80er Jahren habe ich selber viel Bibeln geschmuggelt ins kommunistische Osteuropa. Heutzutage ist die Verfolgung an anderen Stellen im Allgemeinen stärker. Aber es geht nicht um uns. Es gibt viele gute Organisationen. Sie kennen sie alle, Hilfsaktion, Märtyrerkirche, CSI, AVC, wie sie alle heißen. Das ist alles nicht interessant. Aber wichtig ist zu wissen, dass wir als solche, die Jesus gehören, eine Verantwortung haben, informiert zu sein über den Leib Jesu. Das, was Leute erleben in anderen Ländern, ist geografisch vielleicht weit weg. Aber ist deine Schwester, die vergewaltigt wird, dein Bruder, der gefoltert wird? Es sind wir da drüben. Und darum ist es wichtig, dass wir informiert sind. Wir haben hinten, habe ich einen Büchertisch und bei der Türe beim Eingang Informationsmaterial zum einfach so mitnehmen. Auch das ist nicht wichtig, dass das von uns kommt. Wir leben auch nicht von diesem Umsatz. Aber wichtig ist, dass ich als Gläubiger mich informieren darüber, wie es dem Leib Jesu weltweit ergeht. Also heute ist keine Erholungsveranstaltung, heute ist Arbeit. Aber es ist auch ermutigende Arbeit, denn wir feiern erster Advent im Ausblick nach dem Wiederkommen unseres Herrn Jesus. Und diese Perspektive, dass Jesus wiederkommt, bedeutet nun wirklich die ganze Unterschied. Wir haben eine Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Wir haben den, der stärker ist als sämtliche Herrscher dieser Welt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde die Nachrichten und die Zeitungen im Allgemeinen schwer deprimierend. Gestern war ich an der STH in Rien für einen Vortrag über Religionsfreiheit mit anderen Leuten zusammen. Religionsfreiheit ist wichtig. Aber entscheidend auch bei der Frage ist, wie groß ist mein Gott und mit welcher Perspektive lese ich Nachrichten, mit welcher Perspektive gehe ich durchs Leben? Lasse ich mich emotional runterkriegen durch das, was schwierig ist, oder gebrauche ich alles, was mich bedrücken will, um auf Jesus zu schauen und es ihm zu geben im Wissen, du kommst wieder, du führst alles zum Ziel und auch jetzt gleitet dir nichts aus der Hand. Du erlebst keine negativen Überraschungen. Unser himmlischer Vater hat auf Golgatha bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Und es ist gut zu beten. Wir beten in der Krise, ohne Angst. Aber wir beten mit realistischem Einschätzen. Aber wir beten nicht, weil wir fromm sind. Lassen Sie sich nie vom Gebet abhalten, wenn der Feind Sie einflüstert, Sie haben so versagt. Diese Woche hast du alles wieder vermasselt. Dein Herz ist wieder voller schlechten Gedanken. Weiß ich alles, aber der Allmächtige möchte unsere Fürbitte. Nicht, weil wir fromm sind, sondern weil er treu ist. Und ich möchte so gerne, dass diese Zeit, die wir heute gemeinsam hier verbringen, dazu beiträgt, dass wir anders und mehr beten. Aber auch die Menge des Gebets ist nicht ein magischer Trick, damit der Heilige Geist tanzt. Wir beten, weil Gott vertrauenswürdig ist und uns einlädt, teilzuhaben an seinem guten Werk. Ich würde ganz gern noch ein kurzes Gebet sprechen. Vater, ich danke dir nun für diese Zeit, die du uns schenkst, in Freiheit und mit dem Maß an Gesundheit, das du gibst. Bitte dich um deine Gnade, dein Wortrecht zu öffnen und dass du zu meinem und unseren Herzen sprichst und diese Zeit zu deiner Ehre und zum Segen deiner weltweiten Gemeinde gebrauchst. Dafür danken wir dir. Amen. Ja, Offenbarung 1. Ich weiß nicht, wie das Ihnen so geht, wenn Offenbarung dran ist. Und Kapitel 5 und 21 kommen auch noch. Oh weh. Dann denke ich immer, was kommt jetzt wieder an Spekulationen über die Deutung der Offenbarung und über die Zukunft? Keine Sorge. Wir haben keine Spekulationen, wir haben die Wirklichkeit, die der Heilige Geist durch das geschriebene Wort offenbart. Johannes schreibt, und wie in allen, fast allen neutestamentlichen Schriften wird der Autor genannt und dann der Inhalt und die Empfänger. Johannes, der Autor, schreibt den 7 Gemeinden in Asien, also in der Türkei, Gnade euch und Frieden von dem, der ist und der war und der kommt. Und dann schreibt er darüber, was Jesus ihm zeigt, was kommen wird. Wir sind manchmal geneigt, uns zu viel damit zu beschäftigen, was kommen wird. Wir sind geschaffen fürs Hier und Jetzt. In den Jahren, als ich Bibeln schmuggelte nach Osteuropa, hatte ich immer Schiss, wenn ich mal so sagen darf. Ich hatte Durchfall vor Angst. Aber ich wusste, ich muss das tun. Denn es kann nicht sein, dass Christen die Bibel nicht haben dürfen. Ich weiß nur, dass ich gerettet bin, weil ich dieses Wort habe. Ich weiß nur, dass ich in der Krise weitergehen kann, weil ich dieses zuverlässige Wort habe. Das geschriebene Wort, das zeugt von Christus, dem lebendigen Wort. Und dann hatten wir einen Missionar, wir hatten damals an der Feta in Basel, in Rien, jeden zweiten Mittwoch eine Missionsstunde. Und das war in einem Gemeindehaus von einer Kirche. Und da war eine Missionarin, die erzählte, wie sie in Angola war und wie die Rebellen die Missionsstation überfallen haben und wie ein Rebell sie gegen die Wand drückt und ersticht. Und in dem Moment, wo er das machen will, kommt ein Polizist rein und erschießt diesen Rebell. Und sie erzählte, das war die größte Enttäuschung meines Lebens. Denn in dem Moment, wo ich wusste, jetzt ist alles vorbei, war die Herrlichkeit und die Liebe Gottes so bei mir, dass es eine echte Enttäuschung war, hier unten weiter zu müssen. Und Gott hat diese Geschichte gebraucht, um mir die Angst vor der Securitate, vor allem in Rumänien war ich viel, zu nehmen. Eine Kollegin war 4 Monate in rumänischen Haft und sie kam 20 Jahre älter raus. Ich hatte Angst, aber da wusste ich, ich muss keine Angst haben, denn ich muss nicht jetzt mich stark fühlen für morgen. Ich muss nicht jetzt die Kraft haben für das Schwierige, was noch kommt. Wenn es soweit ist, ist Jesus da mit seiner ganzen Verheißung, mit seiner ganzen Macht. Auch wenn die letzte Türe aus diesem irdischen Leben geöffnet wird, ist er da und geht mit mir hindurch. Er ist vor mir auch schon hindurch gegangen. Nun, Jesus schreibt den Gemeinden, Gnade euch, Johannes schreibt, Gnade euch und Frieden. Und das ist die richtige Reihenfolge. Alle Welt sucht nach Frieden. Und da verhandeln Leute, die denken, dass sie Gott sind über Frieden. Aber die Bedingung für Friede ist Gnade. Gnade euch. Charis vom Neuen Testament und Frieden, Shalom, Hebräisch. Die beiden Testamente zusammen, Gnade in Christus, um Frieden wiederherzustellen. Gnade euch und Frieden von dem, der ist und der war und der kommt. Es ist wunderbar, dass wir nicht auf den hören, wie Allah, der willkürlich tut, auf was er gerade Lust hat, sondern der, der war, der ist und der kommt, der immer derselbe ist. Nicht starr, er hat das Leben dynamisch geschaffen, aber so felsenfest vertrauenswürdig. Er liebt uns, er hat uns durch sein Blut gewaschen und er hat uns zu einem Königtum von Priestern gemacht in all unserer Schwachheit, in unserem dauernden Bedürfnis nach Gnade und Vergebung. Und dann heißt es in Vers 6, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in aller Ewigkeit. Amen. Darauf kommen wir später zurück. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Und dann stellt sich Johannes als Autor und in seinen Umständen etwas näher vor und das ist nun sehr, sehr überraschend. Er sagt, ich, Johannes, euer Bruder, Bruder und Mitgenosse der Drangsal und des Königtums und dem Ausharren in Jesus. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Wenn man so, ich bin jetzt fast 100 und ich denke manchmal nach, hat mein Leben was gebracht? Habe ich irgendwas geleistet, was für andere was wert war? Und dann stelle ich fest, Gottes Maßstab für das, was Erfolg ist und was wertvoll ist und was bleibt, ist oft nicht unser Maßstab. Im Paradies ging die Beziehung zum himmlischen Vater kaputt und dann die Beziehung zueinander. Der Mensch wurde für den Menschen zur Bedrohung, sogar das einzige Ehepaar, da waren noch keine Konkurrenten für Ehebruch und so weiter, ja, mussten bekleidet werden, weil sie füreinander zur Bedrohung wurden. Gott hat die Menschen bekleidet nach dem Sündenfall. Der Mensch wurde für den Menschen zur Bedrohung, die Beziehung und diese Beziehungen im Eimer. Und Christus kommt und stellt die Beziehung zum Vater, zum Schöpfer wieder her und ermöglicht damit mit funktionierende Beziehung zwischen Menschen, keine vollkommenen Beziehungen. Die Leute, die zu viel Hollywood-Filme gesehen haben und nicht gründlich auf ihre Ehe vorbereitet wurden, leiden manchmal Schiffbruch, weil sie eine völlig idiotische Vorstellung von Glück in der Ehe haben. Aber die Beziehung ist wieder möglich, mit oder ohne Ehe. Jesus hat das mit seinem Sterben und Auferstehen möglich gemacht. Und das ist nun die erste und die höchste Frucht. Freunde, es gibt keine höhere Berufung, als Schwester oder Bruder zu sein. Ob du nun als Schwester oder Bruder Missionar, Prediger, Professor oder Straßenreiniger bist, ist völlig irrelevant. Die Berufung, die Gott verherrlicht, ist, dass du Schwester oder Bruder bist in der Gesinnung unseres Herrn und großen Bruders Jesu Christi. Und da möchte ich euch kurz zwei Geschichten aus China erzählen. Und diese Geschichten sollten nicht veröffentlicht werden in der Predigt, also in der Aufnahme. Ich gebe dann an, ab wann es wieder geht. Aber Barnabas ist einer, der im Neuen Testament sehr selten vorkommt und es gibt diese Barnabas-Momente. Als Paulus in Damaskus ist, er hat vor Damaskus, ist Jesus ihm begegnet, er ist zum Glauben gekommen, er predigt, er checkt jetzt, ich habe Christus verfolgt, das ist die ganze Erfüllung meines ganzen alttestamentlichen jüdischen Glaubens. Die Christen haben das nicht von den Juden gestohlen, das ist die Erfüllung des jüdischen Glaubens. Der Jude Jesus hat das Alte Testament erfüllt, hat den Tempeldienst zum Ziel geführt, ist das vollkommene Opfer und so weiter. Und dieser Paulus evangelisiert in Damaskus, er wird bedroht und dann geht er irgendwann nach Jerusalem und will sich der Gemeinde und den Aposteln anschließen. Er will zu den Aposteln nach Damaskus, nach Jerusalem. Und dann haben die Aposteln gedacht, nein, Osama bin Laden kommt hier nicht rein. Paulus war der größte Terrorist für die Christen. Wir wollen al-Baghdadi hier nicht haben. Putin darf nicht in diesen Raum. Und Barnabas kommt und legt seine Arme um die Schulter von Paulus und sagt, Brüder, das ist jetzt ein Bruder. Ich bürge für ihn. Ein Barnabas-Moment, der entscheidend ist für die weitere Entwicklung der Kirchengeschichte. Und später sind sie unterwegs, sind in Antiochien und da ist Erweckung. Dann heißt ein ganz kleiner Satz, Apostelgeschichte 11, und Barnabas ging nach Tarsus, um Paulus zu suchen. Er geht Paulus suchen und menschlicherweise ist das entscheidend für das ganze weitere Geschehen in der Kirche weltweit. Wissen Sie, der Wert des Lebens ist einfach Bruder und Schwester zu sein. Und der größte Teil des Lebens besteht aus staubiger Routine, wo du wieder diese doofe Waschmaschine füllst mit denselben Unterhosen wie vor 20 Jahren. Ja, hoffentlich nicht ganz, aber immer das Gleiche. Oder der gleiche Dreck oder der nächste Dreck geputzt werden muss. Das Leben besteht aus kleinen Dingen, aber mit Jesus täglich den Tag einzugehen und zu leben. Du merkst nicht, wo Barnabas-Momente sind, wo Gott durch dich Licht für andere bringt. Der Wert deines Lebens ist nicht, was andere sehen. Auch nicht, wo du herkommst oder wo du hingehst. Das Entscheidende ist, dass du Schwester oder Bruder bist. Das ist die höchste Berufung. Und dieser Bruder Paulus, jetzt kann wieder aufgenommen werden, oder das ab jetzt muss nicht mehr weggeschnitten werden. Dieser Johannes stellt sich nun vor als Mitgenossen in der Drangsal und im Königtum und im Ausharren in Jesus. Das ist ein wichtiges Wort für heute. Man sieht so viele Gemeinden, wo man meint, vom Sieg zu reden und in Wirklichkeit anspruchsvolle Faulheit und Lebensunfähigkeit verkündigt. Es gibt Gemeinden in Süd-Nigeria, die dieses Wohlstandsevangelium verkündigen. Eine satanische Erfindung. Wenn du glaubst, hast du alles, was du willst. Das Thema Verfolgung hilft, nicht zu versinken darin. Ein Bruder aus Nordnigeria war dort zu Besuch. Und er wurde so, ich war mit diesem Bruder zusammen im Moment, wo er seine Frau anrief und im Hintergrund die Gewehre von Boko Haram hört, während sie das Dorf überfielen, wo er sie war. Und in diesen Gemeinden da unten wird gelehrt, im Norden gibt es gar keine Christen. Denn wenn sie Christen werden, dann werden sie nicht verfolgt. Die haben als höchste Autorität ihr Bedürfnis nach angenehmes Leben und nicht das, was der Heilige Geist offenbart über das Leben in einer gebrochenen Welt, wo die Sünde regiert. Unser Ziel ist nicht, es bequem zu haben, sondern anzukommen und am Ende der Reisen zu wissen, dass Gott in seiner Gnade trotz meiner Sünde, trotz meines Egoismus etwas durch mein Leben getan hat, was Menschen gesegnet und den Weg zu ihm gezeigt hat. Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum, das gibt's nur im Paket. Drangsal und Königtum gibt's auf dieser Seite des Himmels, nur im Paket. Gott in seiner Gnade erspart den einen etwas mehr Drangsal als den anderen, aber den anderen gibt er Gnade, mit der Drangsal umzugehen. Das höchste Ziel ist nicht, der Drangsal auszuweichen, sondern Schwester und Bruder zu sein, auch im Kleinen. Und er war eben selber verbannt auf die Insel Patmos wegen des Wortes Christi, Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Christi. Dieses von Drangsal und Königtum sehen wir zurück in Kapitel 5. Diese überraschende Wendung, die Ihnen geläufig ist. Johannes hat Visionen, Gott begegnet ihm, er ist dort, wo dann eine Buchrolle gezeigt wird, Kapitel 5, und niemand ist würdig, diese Buchrolle zu öffnen. Und er weint, weil er sagt, das ist schlimm. Die Weltgeschichte muss weiter zum Ziel und irgendwie ist das wichtig, dass diese Buchrolle gelesen wird. Und dann sagt einer der Ältesten dort, weine nicht, Johannes. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, das Buch und seine Siegeln zu öffnen. Und dann schaut er um diesen Löwen zu sehen und dann sieht er ein Lamm wie geschlachtet. Der Sieg liegt nicht in der Darstellung von Macht. Der Sieg liegt im Weg des Lammes, das sich schlachten ließ. Das war für die Juden so schwierig, dass er nicht die Römer rausschmiss, sondern zunächst die Herzen verändern wollte. Mit seinem Sterben wollte er uns den Weg nach Hause öffnen. Es geht nicht um irdische Herrschaft. Es geht um Ewigkeit. Ewigkeit ist mein Zuhause, sagt ein schönes Lied. Hören Sie das mal im Internet. Eine ganz junge Band hat dieses Lied geschrieben und es den Verfolgten gewidmet, den verfolgten Christen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Und wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen. Freunde, wenn wir beten für die verfolgte Kirche in ihrer Krise und in unserer materialistischen Krise und geopolitischer Krise mit aller Verwirrung, beten wir aus dieser Perspektive. Der König kommt zurück. Der König ist mit uns in unserer Drangsal. Der Löwe Juda hat gesiegt als Lamm. Und nun hat er das größte Problem gelöst. Wir machen einen Sprung ins Kapitel 21. Wir haben gesehen in Kapitel 1, Vers 6, Ehre und Herrlichkeit und Macht gehören Gott. Und am Ende der Reise, das neue Jerusalem, da sind dann die Verfolgten, die um Jesu Wille gelitten haben, mit ihm bei seinem Thron. Und dann heißt es, Vers 24, die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Es kommt der Moment, wo es klar wird. Und wir sind jetzt unterwegs dorthin. Gott gibt uns ein Maß an Genuss und Freude unterwegs. Und er gibt uns die Freude, dass wir, auch wenn es nicht genussvoll ist, wissen, dass es sinnvoll ist. Weil der allmächtige Gott, der selbst für uns ans Kreuz ging, uns den Weg nach Hause geöffnet hat. Das höchste Ziel ist nicht, dass Menschen es angenehmer haben, obwohl es schön ist, wenn nicht geschossen wird. Das höchste Ziel ist, dass wir in unseren jetzigen Umständen Bruder und Schwester sind, im Wissen, dass der Moment kommt, wo alles klar wird, wo die Trumps und die Putins dieser Erde ihre Ehre und Herrlichkeit zu Gott bringen. Freunde, das ist unsere Perspektive, wenn wir beten in der Krise. Beten wir für die Verfolgten: Herr, hilf den Gefangenen, dieser Schwester, dieser Bruder. Wir beten das als Bruder und Schwester, weil es ist dein Bruder, deine Schwester. Hilf, dass sie diese Perspektive festhalten und wissen: Ich bin nicht hier, weil der Nachbar schlecht ist, der mich verpfiffen hat. Ich bin hier, weil der allmächtige König sagt: Mein Licht soll durch dich dort scheinen. Der Weg des Lammes. Ja, du fühlst dich jetzt geschlachtet, aber du bist jetzt Teil vom Sieg des Löwen von Juda. Ich gebe dir die Kraft, durchzuhalten, auch wenn du am liebsten aussteigen möchtest. Freunde, das ist der Weg. Leiden und Königreich, Löwe und Lamm, Ehre und Herrlichkeit der Nationen. Das ist die Perspektive, aber dann auch auf meinen Alltag. Wenn ich so anfange zu beten für die Verfolgten, zeigt mir der Heilige Geist, ob mir das nun passt oder nicht, wo in meinem Leben diese Perspektive nicht angewendet wird. Wo ich mir erlaube, mich zu ärgern über Nebensachen. Wo ich mir erlaube, mich so wichtig zu finden, dass ich Energie verschwenden darf auf negative Gefühle, über andere. Anstatt das, was mir nicht passt, aus Gottes Hand zu nehmen. Ja, manchmal muss man protestieren, eingreifen, Gespräch führen, diskutieren, alles normal. Aber die tiefste Herzenshaltung und der tiefste Herzensfriede kann nicht angetastet werden, wenn das meine Perspektive ist. Ich muss diese Perspektive üben. Die Frage ist, wo ist in deinem Herzen ein Kampf? Ein Hass, ein Vorwurf gegen andere, der berechtigt sein mag, wo du loslassen musst und sagen: Jesus, ich vertraue dir. Mit dir kann ich jetzt hier hindurch. Die Drangsal, mit der wir mit Johannes auch verbunden sind, Johannes, der Bruder, ist Teil des Ausdrucks des Königreichs. Der gebrochenen Welt, noch unterwegs, in einer Zukunft, die uns niemand kaputt machen kann. Und die emotionale Verschmutzung müssen wir ausmisten. Das ist das Gute an der Fürbitte. Wenn du betest für andere, dass Jesus ihnen hilft, in geistlich gesunder Haltung weiterzugehen, dann wird es dir klar: Herr, vergib mir zuerst einmal, putz den ganzen Dreck aus meinem Herzen, dass ich mit einer dienenden und vertrauenden Einstellung weitergehen kann. Im Wissen, der Wert meines Lebens ist nicht alles, was ich kann. Der Wert meines Lebens ist vielleicht gerade in meiner Unfähigkeit, überhaupt noch etwas zu tun. Aber ich kann beten, ich kann lesen, mich informieren und du willst mich gebrauchen im Wohlergehen deiner weltweiten Gemeinde, dass sie ans Ziel kommt. In deinen Umständen ist Jesus da, mit allem, was er ist.